Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori und heute heißt unser Thema Unterschätzte Gefahr, Herzmuskelentzündung. Ob es langsam schlägt, weil wir entspannt auf dem Sofa liegen oder rasend schnell, weil wir frisch verliebt sind, Hauptsache es schlägt, unser Herz. Ein faustgroßer Muskel, dessen unermüdliches Arbeiten uns am Leben hält. Aber manchmal kommt es zu Entzündungen des Herzmuskels und das kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Was das für Folgen sind, wie eine Herzmuskelentzündung erkannt und behandelt wird und wie es überhaupt zu einer solchen Entzündung kommt, diese und weitere Fragen wollen wir heute beantworten und natürlich auch Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unterschätzte Gefahr Herzmuskelentzündung, das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Schmerzen chronisch werden. Und wir widmen uns der Frage, wie gefährlich ist es, wenn man häufig sein Handy nutzt? Erhöht sich dadurch zum Beispiel das Risiko für einen Hirntumor? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast in der Sendung ist heute Professor Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main. Hallo Professor Vogtländer, guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie bei uns sind. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Wie kommt es überhaupt dazu, dass das Herz sich entzündet?
Ja, da haben Sie schon primär eine schwierige Frage gestellt. Wir sehen ja vielfach, dass Patienten nach Infekten, hauptsächlich Virusinfekten, gar keine Probleme mit dem Herzen haben. Und es ist nicht gut verstanden, warum die einen ein Problem mit dem Herz bekommen im Rahmen einer Virusinfektion und die anderen nicht. Aber Virusinfektionen generell sind die Hauptursache einer Herzmuskelentzündung.
Jetzt ist es so, dass im Rahmen der Corona-Pandemie ist dann im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen in sehr seltenen Fällen, aber es kam in einigen Fällen durch die Impfung dann oder direkt nach der Impfung zu einer Herzmuskelentzündung. Wie kann das sein?
Auch das ist ein Mechanismus, der wiederum unterschieden werden muss von der konventionellen Virusinfektion des Myokards, des Herzmuskels. Das sind immunologische Vorgänge, die sowohl bei der Covid-Erkrankung und Herzmuskelentzündung auftreten, als auch bei der Covid-Impfung und Herzmuskelentzündung. Wir sehen, dass die Patienten oder in dem Fall die Geimpften unterschiedlich stark reagieren seitens ihres Immunsystems. Und in diesem Kontext kann es zu einer Herzmuskelentzündung kommen.
Das heißt, es ist das Immunsystem. Es ist dann gar nicht die Impfung selber, sondern das Immunsystem, wie es auf die Impfung reagiert.
Genau so ist es. Und das macht auch klar, dass teilweise junge Männer mehr betroffen sind als zum Beispiel junge Frauen mit dieser sogenannten Myokarditis nach einer Impfung gegen das Covid-Virus. Und dann gibt es verschiedene Systeme, die auch genetisch unterschiedlich gestaltet sind und die teilweise auch einen Unterschied aufweisen zwischen den beiden Geschlechtern.
Bedeutet das, dass eben junge Männer ein anderes, also dass das Immunsystem anders, ein bisschen anders reagiert als das von Frauen, von jungen Frauen?
Das wird diskutiert, ohne dass es richtige Beweise gibt. Es gibt das sogenannte HLA-System. Das ist genetisch determiniert. Der eine reagiert so, der andere so. Und es ist unterschiedlich bei Männern und Frauen. Und das ist so ein Satz zu erklären, warum mehr junge Männer betroffen sind, wenn es darum geht, einen Myokarditis nachzuweisen nach einer Impfung.
Aber man ist noch nicht so weit, dass man sagen könnte, es gibt bestimmte Signale, sodass man jemandem sagen kann, oh, du musst aufpassen in deinem Leben, weil du hast ein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung. So weit ist man noch nicht, oder?
Genau, richtig. Den Punkt haben wir noch nicht erreicht. Und es ist auch so, auch wenn wir den Punkt erreicht hätten, ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Impfung auch durchzuführen, selbst wenn wir wüssten, es bestünde ein etwas erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelerkrankung nach der Impfung. Denn soweit wir wissen, sind nahezu alle Myokarditiden nach einer Impfung ohne Folgen ausgeheilt.
Sie benutzen immer das, also das Wort Myokarditis ist quasi die lateinische, das ist quasi der Fachausdruck für Herzmuskelentzündung. Das ist das
ganz
Gleiche,
genau.
Ne? Nur um das nochmal klarzustellen.
Ja.
Genau. Und außerdem ist es doch auch so, dass man durch das Coronavirus selber auch zu einer es zu einer Herzmuskelentzündung kommen kann, oder?
Ganz genau. Das muss auseinandergehalten werden. Die Herzmuskelentzündung im Rahmen einer Corona-Erkrankung und die Herzmuskelentzündung ohne Corona-Erkrankung und nach Impfung und auch die Herzmuskelentzündung nach Corona-Erkrankung und Impfung. Alles das gibt es und muss unterschiedlich betrachtet werden. Erfreulicherweise ist die Herzmuskelentzündung im Rahmen einer Corona-Erkrankung weniger häufig, als wir initial am Anfang dachten. Aber es kommt vor und es ist dann, wenn es auftritt, auch bedeutsamer als eine Herzmuskelentzündung nach der Impfung.
Hat man das auch bei anderen Impfungen schon mal gesehen, dass es danach zu einer sehr geringen, aber einer Häufung kommt von Herzmuskelentzündungen?
Ja, also wenn man die Literatur von früher durchschaut, ist das Thema tatsächlich schon mal bedacht worden. Wobei groß angelegte Studien, wie wir es jetzt ja im Rahmen der Covid-Pandemie haben, die hat es noch nie gegeben, zum einen. Und zum anderen ist die Diagnostik der Myokarditis, da werden wir sicher noch drauf kommen, sehr, sehr schwierig und gelingt erst in neuester Zeit mittels Kernspinnen so zuverlässig, dass man die Aussagen etwas besser fundieren kann.
Gut, aber wie Sie schon sagten, da kommen wir gleich drauf. Wir halten fest, es ist immer noch sicherer, sich impfen zu lassen, als eine Corona-Infektion durchzumachen, gerade im Hinblick auch auf die Herzmuskelentzündung. Ein anderer, es muss nicht immer die Impfung sein, es muss nicht immer das Coronavirus sein. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Betroffenen gesprochen, die aus anderen Gründen eine Herzmuskelentzündung erlitten hat. Sie stand erst mitten im Leben und dann plötzlich musste sie die Pausentaste drücken, weil eben ihr Herzmuskel entzündet war. Hören wir doch mal rein, wie es ihr ergangen ist.
Das Ganze ging los mit einem winzig kleinen Infekt, den ich längst vergessen hätte. So einen ganz kleinen Virusinfekt, wie fühlte sich an wie eine Erkältung. Dann kam so eine Kurzatmigkeit dazu. Und ich dachte immer, naja, Kurzatmigkeit kommt halt jetzt von diesem Infekt und wird auch wieder vergehen. Es verging aber nicht. Diese Kurzatmigkeit blieb und wurde auch stärker. Ich habe das erstmal übergangen und habe dann mal gemerkt, als ich eine Treppe schnell runter und wieder hochgelaufen bin, dass ich unheimlich schnell atmen muss, dass das Herz ganz schnell schlägt und hatte dann eigentlich schon den Verdacht, das könnte eine Herzmuskelentzündung sein. Das dauerte so knappe 2 Wochen, dann hatte ich den Termin beim Kardiologen. Er hat ein Doppler-Ultraschallgerät, hat also einen Ultraschall vom Herz gemacht und das eigentlich damit gleich feststellen können. Er hat dann auch Blut genommen, um nach Entzündungswerten zu schauen, ob da noch irgendwas anderes vielleicht mit dahinter steckt. Aber das war eigentlich alles soweit in Ordnung. Er meinte, ich könnte nichts tun, außer mich schonen. Es würde Wochen, wenn nicht Monate dauern. Man versucht ja dann als Patient zu verhandeln und sagt, ich habe das in 6 Wochen weg. Und ich musste regelmäßig zur Kontrolle zu ihm kommen. Das hat er mir von Anfang an gesagt. Aber es gibt letztendlich keine Medikation. Also es war eine Entzündung des Herzmuskels und auch ein Erguss im Herzbeutel, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und Aussetzen. Es war dann Aussetzen angesagt. Ich konnte zu Hause sein, lesen, am Computer was machen. Was überhaupt gar nicht ging, also Treppen steigen. Ja, eine Stufe hoch, stehen bleiben, warten. Eine Stufe stehen bleiben, warten. So geht man dann die Treppe hoch. Ich konnte an einem Tisch sitzen und mich unterhalten. Das ging. Aber sobald Bewegung dazu kam, war das alles sehr, sehr mühselig und mit einer großen Kurzatmigkeit verbunden. Letztendlich hat es ein ganzes Jahr gedauert. Abschließend die Diagnostik, wo man dann sagen konnte, es ist eigentlich vorbei. Aus seiner Sicht, das war dann nach 12 Monaten.
12 Monate lang irgendwie quasi, ja, wie gesagt, die Pausentaste drücken, aus dem aktiven Leben, aus dem Berufsleben aussteigen. Dauert das immer so lange, ein ganzes Jahr?
Die Patientin beschreibt es sehr typisch. Glücklicherweise sind viele, viele Verläufe so, dass die Patienten nahezu gar nichts mitbekommen. Aber den Verlauf, den die Patientin schildert, gibt es. Und den gibt es sogar, ohne dass man richtig was sieht. Das heißt, im Ultraschall ist die Herzfunktion in Ordnung und ein wesentlicher Perikarderguss, also Herzbeutelerguss, besteht gar nicht. Und man sieht auch teilweise im Kernspin, was ja die nächste Diagnostikoption wäre, keine Veränderungen, die auf eine Myokarditis hindeuten. Und dennoch sind diese Patienten teilweise über Monate leistungsgemindert. Wir sozusagen formulieren da häufig die Situation so, dass wir sagen, dass eine verzögerte Rekonvaleszenz nach Virusinfektion. Da sind auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich betroffen. Manche betrifft das gar nicht. Die haben keinerlei Probleme und andere sind in der Tat über viele Monate nur eingeschränkt belastbar. Auch teilweise ohne, dass man am Herzmuskel so richtig viel entdeckt. Ganz anders ist es bei Patienten mit einer Herzmuskelentzündung, bei dem man im Ultraschall schon eine eingeschränkte Funktion der Herzkammer sieht. Die sogenannte Ejektionsfraktion, linksventrikuläre Funktion, das sind die Ausdrücke, die in diesem Kontext fallen. Die sind primär ganz anders zu werten als diejenigen, die eine unauffällige Pumpfunktion der linken Hauptkammer haben.
Aber wenn Sie sagen, dass bei einem Teil der Patienten man quasi gar nichts sieht auf den Bildern, woher weiß man denn dann, okay, jetzt kann derjenige oder diejenige auch wieder arbeiten, Sport machen, was weiß ich nicht?
Sehr guter Punkt. Wir machen das so, dass wir in kritischen Verläufen, wo wir im Herzultraschall eigentlich nichts sehen und sagen könnten, okay, vom Herzen her ist eigentlich gar kein Grund, Pause zu machen, aber der Patient noch Symptome hat, dann würden wir einen Kernspin machen. Und heutzutage kann man im Kernspin sehr gut sehen, ob noch sogenannte Ödeme, also entzündliche Veränderungen da sind. Und wenn diese noch da sind, würde man auf alle Fälle von aktiven sportlichen Tätigkeiten abraten. Wenn die aber im Verlauf immer weniger werden oder dann tatsächlich nicht mehr nachweisbar sind, kann man wieder mit langsamem Training beginnen. Das ist so eine Hilfskonstruktion. Ansonsten generell von den Leitlinien her sagt man 6 Monate Sportpause bei einer diagnostizierten Myokarditis, Herzmuskelentzündung. Verschiedene Zentren sind aber da schon etwas liberaler, sodass man je nachdem, wie es dem Patienten geht, auch nach 3 Monaten schon eine leichte sportliche Tätigkeit wieder erlaubt.
Das heißt, man guckt dann, ob man auf dem Bild was sieht. Und wenn man eine Verbesserung sieht, dann kann der Arzt oder die Ärztin auch sagen, doch, Sie können jetzt langsam wieder anfangen, vielleicht mal nicht gleich joggen, sondern walking, einmal die Woche oder Viertelstunde am Tag oder sowas.
Ja, also die Option Kernspin ist in der Tat eine neue Option und mit der kann man viel besser einen Ratschlag geben, wann und wie stark Training wieder aufgenommen werden kann.
Bekomme ich die denn in jedem Krankenhaus, bei jedem Arzt?
Nein, sicher nicht. Das ist ja eine absolute Spezialmethode und sie ist natürlich auch für Patienten reserviert, die einen Verlauf haben, der tatsächlich dauert und wo man merkt, man kommt mit den normalen Diagnostika, also Laboruntersuchungen, EKG, Herzultraschall, nicht so richtig weiter. Und dann kann man an einem Zentrum noch einen Kernspin machen und hat dann doch eine gewisse Basis für eine klare Entscheidungsfindung.
Mhm. Guckt man denn auch im Blut, ob es zum Beispiel so ein Anzeichen für die Entzündung gibt? Manchmal sucht man ja bei einem Herzinfarkt auch nach Entzündungsfaktoren oder irgendwie solchen Sachen.
Ja, also wir schauen im Blut eigentlich weniger nach Entzündungsfaktoren, weil diese sind bei der viralen Herzmuskelentzündung häufig nicht vorhanden, also keine Erhöhung der konventionellen Entzündungsparameter wie CRP oder weiße Blutkörperchen. Aber was wir sehen im Blut, das sogenannte BNP oder das Troponin, das signalisiert uns dann, wenn es erhöht ist, dass mit dem Herzmuskel irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die große Differentialdiagnose, die wir immer haben, ist ja eine Herzkranzgefäßproblematik, das heißt also, droht ein Herzinfarkt oder ist die Symptomatik wegen eines Herzinfarktes so oder eines drohenden Herzinfarktes? Und dann sieht man, wenn das Troponin oder das BNP erhöht ist, kann eine Herzmuskelproblematik vorliegen. Und dann hat man ein kleines Bausteinchen mehr, um zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Laborwerte, nicht die Entzündungswerte, sondern das Troponin, das BNP.
Das heißt, man braucht Laborwerte, aber auch die Symptome des Patienten, der Patientin und dann auch noch die Bildgebung. Also eine Diagnose, die sich auf verschiedene Sachen stützt. Unterschätzte Gefahr, Herzmuskelentzündung, das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen. An unseren Experten heute, Professor Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Frage, hier die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Vogtländer, jetzt haben wir ja schon über die Diagnostik gesprochen. Wenn das jetzt festgestellt wurde, jetzt hieß es immer vor allen Dingen sich aufs Sofa setzen, ausruhen, kein Sport mehr. Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten der Behandlung? Was weiß ich nicht, Medikament oder irgendeine andere Therapie? Oder ist es wirklich nur sich zurücknehmen?
Also in dem Moment, wo der Herzultraschall eine unauffällige Herzkammerfunktion zeigt und auch keine Rhythmusstörungen auftreten, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt hatten im Rahmen der Herzmuskelproblematik. Wenn beides nicht vorliegt, also alles normal ist sozusagen, außer den Beschwerden des Patienten, dann gibt es keine sinnvolle medikamentöse Option, es sei denn, die Schmerzen im Brustkorb sind so stark, dass man dort eine Art Schmerztherapie macht. Aber bei den Patienten, bei denen der Herzmuskel geschwächt ist, da muss man eine Behandlung durchführen, in aller Regel eine medikamentöse Behandlung, die dem ähnelt oder dem gleicht, der Behandlung, die wir immer auch schon bei Patienten mit einer Herzschwäche durchführen. Egal, woher die Herzschwäche kommt, meistens von einem großen Herzinfarkt. Aber dann ist das ähnlich. Der Herzmuskel arbeitet nicht richtig, in dem Fall wegen einer Herzmuskelentzündung. Und die Therapie ist die generelle Therapie bei einer Herzschwäche, die dann auch bei diesen Patienten mit Herzmuskelentzündung eingesetzt wird.
Sind das dann Medikamente, die das Herz unterstützen oder was ist das für eine Therapie?
Das sind die sogenannte Herzinsuffizienzmedikation. Und zwar unterscheiden wir ja eine Herzinsuffizienz mit normaler LV-Funktion von der mit eingeschränkter LV-Funktion, also eingeschränkte Kammerfunktion der linken Hauptkammer. Und dann kommen zum Einsatz zum Beispiel Beta-Blocker, ACE-Hämmer, aber auch teilweise Diuretika.
Es geht also immer darum, ob das Herz möglichst so viel pumpen kann, so viel Blut, wie es üblicherweise pumpt, damit eben unser Körper mit frischem Sauerstoff versorgt wird.
Das ist aber allerdings die Ausnahme. Man sagt so allenfalls 5%, 5-10%, die Zahlen, die variieren doch ganz erheblich, haben im Rahmen einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung, tatsächlich auch eine Einschränkung der Funktion der linken Hauptkammer. Das ist also eher ein kleiner Teil der Patienten, der tatsächlich dann mit Medikamenten zur Herzinsuffizienz therapiert werden muss.
Überhaupt, wie sind denn die Heilungschancen? Eine Herzmuskelentzündung wird festgestellt, die ist nicht besonders auffällig jetzt. Ich bleibe brav 3-6 Monate auf dem Sofa. Wie groß sind die Chancen, dass dann danach wirklich alles wieder in Ordnung ist? Oder muss ich mich mein Leben lang irgendwie um mein Herz sorgen?
Auch da ist die Prognose in aller Regel sehr gut. Und dennoch ist es so, wenn eine richtige Herzmuskelentzündung durchgemacht wurde, die zum Beispiel im Kernspin auch gesichert wurde, kann man mittels des Kernspins sehen, wie ausgeprägt die Folge dieser Herzmuskelentzündung sind. Das sehen wir mit einem sogenannten Late Enhancement, das ist eine Kontrastmittelanreicherung im Herzmuskel bei Patienten mit einer Herzmuskelentzündung. Und man weiß, umso größer dieses Areal ist, umso mehr kann auch in Zukunft bei den Patienten ein unerwünschtes Ereignis auftreten. Aber die gute Nachricht ist, in aller Regel kommt es zu einem Ausheilen der Myokarditis und Folgeschäden sind eher sehr selten.
Unerwünschtes Ereignis, wäre das zum Beispiel ein Herzinfarkt oder was stelle ich mir darunter vor?
Ein Herzinfarkt nicht, aber wir haben ja zum Beispiel das große Thema plötzlicher Herztod. Und da gibt es Studien, schon sehr alte Studien, dass gerade bei jüngeren Menschen etwa 10% der Fälle mit einem unerklärten, plötzlichen Herztod auf das Konto einer Herzmuskelentzündung gehen. Also das sind sehr vage Zahlen, aber so plus minus hat man den Eindruck, dass jeder Zehnte der unter 35-Jährigen wegen einer Myokarditis einen plötzlichen Herztod hatte, derer, die tatsächlich insgesamt einen plötzlichen Herztod hatten. In Summe ist die Herz-Kranzgefäß-Problematik bei dieser Prognosebetrachtung allerdings bedeutsamer.
Aber das ist so erstaunlich, weil man denkt ja immer, junge Menschen, dass die eigentlich fitter sind und eigentlich weniger Herzprobleme haben. Wie kommt es denn zu der Häufung in diesem Alter?
Ja, die haben natürlich insgesamt sehr selten einen plötzlichen Herztod. Nur in der Gruppe derer, die tatsächlich, der ganz wenigen, die einen plötzlichen Herztod haben, ist die Myokarditis ein wesentlicher Punkt. Umso älter man wird, umso häufiger ist in der Gruppe, die einen plötzlichen Herztod erleiden, eine Herz-Kranzgefäß-Problematik die Hauptursache, bis hin zu 80%. Das heißt, es ist dann doch irgendwie ein akuter Herzinfarkt oder so etwas aufgetreten.
Okay, es ist so, weil einfach in der Gruppe der jungen Menschen es noch seltener wahrscheinlich zu einem Herzinfarkt kommt. Und dann dann ist es doch eher die Herzmuskelentzündung. Ja. Ich muss sagen, mir fällt dann auch ein, dass bei dem einen oder anderen Profisportler, dass man da das ja auch sieht, dass plötzlich so ein Mensch, wo man denkt, also wenn einer fit ist, dann der, dass der dann zusammenbricht auf dem Feld. Und dann heißt es auch oft Herzmuskelschwäche. Oder?
Ja, also wir haben ja jetzt von den letzten großen internationalen Fußballturnier tatsächlich ein dänisches Beispiel gehabt. Mhm. Und bei dem Patienten ist aber alles, was man hörte, doch ein originäres Rhythmusproblem das Thema gewesen. Also gerade auch bei jüngeren Leuten gibt es neben der Myokarditis auch als Ursache des tatsächlich sehr, sehr seltenen plötzlichen Herztodes angeborene Veränderungen im Zellkanalverlauf, wo Elektrolyte da eine Rolle spielen. Also da kommen auch viele andere sehr spezielle Krankheitsbilder, die man da bedenken muss.
Mhm. Worauf sollte man jetzt achten, wenn man sagt, oh, ich hatte gerade eine schwere Grippe oder ich hatte vielleicht gerade Corona oder irgendwas anderes, dass man dann nach so einem Infekt irgendwie noch mal eine Woche oder zwei sich schlapp fühlt, das findet ja fast jeder normal, das ist ja ganz häufig so. Wann ist der Punkt, wo ich mir denke, ich gehe doch besser zum Arzt oder zur Ärztin? Woran merke ich das? Auf welche Symptome muss ich da achten?
Also ich denke, je nach Alter auch ein bisschen, aber so eine 4-Wochen-Phase sollte man sich geben. Wenn man aber merkt, dass nach 4 Wochen zum Beispiel der Ruhepuls immer noch erhöht ist, also ich eine Herzfrequenz habe von immer zum Beispiel 90, wenn die Luftnot beim Treppensteigen tatsächlich ausgeprägt ist und man auch merkt, dass es nicht wegen der Bronchitis ist, sondern dass
irgendwas... Entschuldigen Sie, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Entschuldigen Sie, wir machen gleich weiter. Das fassen wir gleich nochmal zusammen, weil das so wichtig ist. Gerne. Sie hören die Sprechstunde mit dem Schwerpunktthema unterschätzte Gefahr Herzmuskelentzündung. Willkommen in der Sprechstunde mit dem Thema unterschätzte Gefahr, Herzmuskelentzündung. Mein Name ist Christina Satori und bei mir zu Gast in der Sendung ist heute Professor Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main. Und kurz vor den Nachrichten war Herr Professor Vogtländer gerade dabei, uns zu sagen, auf welche Symptome man denn achten soll. Das ist ja eine ganz wichtige Information. Wann soll ich zum Arzt gehen und wann ist es einfach nur, dass ich halt noch ein paar Tage schlapp bin nach einer Grippe oder sowas. Herr Professor Vogtländer, ich musste Sie da leider ein bisschen abbrechen. Entschuldigung.
Ja, gar kein Problem, Frau Satori. Also es ist schon so, das sind so ein bisschen fließende Übergänge. Aber wenn man als junger Mensch nach 4 Wochen nach einem Virusinfekt noch richtig sich schlecht fühlt und zum Beispiel beim Treppengehen doch noch deutliche Luftnot hat, die man auch ein bisschen differenzieren kann von einer Bronchitis. Viele haben natürlich auch Luftnot, weil sie eine starke Bronchitis hatten. Gerade im Rahmen der Covid-Erkrankung war ja häufig doch eine starke Bronchitis mit ursächlich für das schlechte Befinden. Aber wenn das sozusagen nicht im Vordergrund steht, sondern man merkt, man hat eine Luftnot, die man über die Bronchitis nicht erklären kann, das ist ein Punkt. Auch Herzstolpern oder Herzrasen ist ein wichtiger Punkt, ein Symptom, was auftreten kann. Und insgesamt natürlich der Allgemeinzustand, der, wie man es salopp sagt, sehr, sehr schlapp empfunden wird. Diese Dinge sollten zumindest nach einem gewissen Abstand, also ich würde mal sagen so 4 bis 6 Wochen, dazu führen, dass man sich beim Hausarzt vorstellt. Und der hört nochmal nach, wie genau die Symptome sind, hört auch den Patienten einmal ab. Möglicherweise kann er ein EKG schreiben oder auch schon mal Troponin und BNP bestimmen. Dann hat man schon ein ganz anderes Bild. Wenn das EKG Auffälligkeiten zeigt, wenn zum Beispiel das BNP oder das Troponin im Blut erhöht sein sollten, dann ist spätestens der Punkt da, bei dem der Patient dann zu einem Spezialisten, in aller Regel zum Kardiologen, überwiesen werden sollte.
Gut, das ist doch schon mal gut zu wissen. Und wir haben jetzt unseren ersten Hörer in der Leitung, Herrn Schmidt aus Essen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schmidt aus Essen.
Ja, hallo, ich komme auch aus Essen. Hallo.
Ich habe die 4. Impfung gekriegt vor 4 Wochen etwa.
Ja.
Gegen
Corona.
Cholera oder Corona, ja.
Aha.
Kann man von diesen Spritzen auch Herzschmerzen kriegen? Also bis jetzt fühle ich mich immer noch ganz wohl. Ich bin jetzt 76, bin auch Diabetiker, aber ich brauche Gott sei Dank kein Insulin. Ich kriege das mit Tabletten geregelt seit 20 Jahren.
Toll, Sie hören sich auch fit an. Herr Professor Vogtländer, ich gebe es gleich weiter an Sie.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Sehr fitte Darstellung. Sie sind in einem Alter, wo das Auftreten einer Herzmuskelerkrankung nach einer Impfung sehr, sehr selten ist. Betrifft ja eher die jüngeren Männer in aller Regel, 20 bis 30 Jahre. Und wenn sie keinerlei Beschwerden haben und die vierte Impfung oder die anderen Impfungen auch gut vertragen haben, besteht eigentlich gar kein Hinweis dafür, dass sie tatsächlich eine Herzmuskelentzündung auf der Grundlage einer Impfung bekommen haben.
Das sind doch gute Nachrichten, Herr Schmidt.
Wollen wir keine Sorgen machen.
Nee, genau.
Ich kriege Bisoprolol, 5 Milligramm, schon seit 2 oder 3 Jahren. Und da habe ich immer morgens, wenn ich messe, so 130, 80. Der untere Wert ist so ungefähr 60, 70. Also Frau Dr. Müller sagt immer, es ist sehr zufriedenstellend.
Ja, wenn Ihre Ärztin damit zufrieden ist, dann ist das gut. Wir können hier
gut,
jetzt...
Gut, dann schönen Gruß, Herr Professor. Und schönen Dank, dass ich keine Angst haben muss so schnell.
Ja.
Weil ich dachte, jetzt wegen der vierten Spritze, dass man vielleicht mal auch Herzschäden kriegen könnte.
Hm.
Ich lese auch keine Bild-Zeitung, diesen Blödsinn.
Nee.
Ich glaube, von Bild-Zeitung lesen kriegt man auch Herzschmerzen. Schönen Tag noch.
Ja, danke für den Anruf, Herr Schmidt. Dankeschön. Grüße nach Essen. Wir haben auch, Herr Professor Vogtländer, wo wir dann doch nochmal bei dem Corona-Impfungsthema sind. Wir haben hier nämlich, wir bekommen auch viele Mails und die ein oder andere war auch zu dem Thema, steigt denn das Risiko für eine Herzmuskelentzündung von Impfung zu Impfung? Also ist das größer nach der dritten Impfung als nach der ersten Impfung, wenn ich die bekommen habe? Gibt es da Daten? Wissen Sie das?
Es gibt ein Signal, dass nach der zweiten Impfung tatsächlich das ein bisschen angestiegen ist, gerade bei den jungen Männern. Aber es kann durchaus auch nach der ersten Impfung auftreten. Hinweise, dass es nach dem Booster oder gar nach der vierten Impfung auftritt, da ist das Datenmaterial eigentlich noch nicht so ganz ausreichend. Häufig haben wir es aber nach der zweiten Impfung bei jüngeren Männern gesehen.
Hm. Es tritt ja auch so selten auf, dass man wirklich auch echt erstmal viele, viele Daten haben muss, um überhaupt dieses Signal zu entdecken. Ne? Dann ist unser nächster Hörer dran, Herr Domann aus Itzehoe.
Genau, Herr Domann aus Itzehoe. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Schönen guten Tag.
Ja, ich habe bei der vierten Impfung, da habe ich auch mal ein bisschen Probleme auch gehabt und bin ja Diabetiker. Hat man manchmal dann leichtes Herzstechen dabei und das ist ja das Problem, aber es nehme ich nicht ganz so wahr, aber das Ziehen, aber mit den Corona-Geschichte und mit den Diabetiker bin ich da auch involviert mit der Geschichte, aber das ist da alles zusammen. Ich bin jetzt wieder dabei, dass ich noch das eine Medikament muss ich selber absetzen, das kann ich nicht ab von dir, die Tabletten muss ich wieder eine andere Tabletten kriegen, dass ich wieder bei einem Diabetikerarzt bin, weil ich die anderen Tabletten auch nicht vertragen kann. Und da muss ich sehen, was ich muss auch den Zuckerwert auch so bei 110 so ungefähr ist dann ungefähr, wenn ich muss ich da entsprechend danach essen, ne, dass ich keine
Ja, Herr Domann, wir können hier natürlich, und Herr Professor Vogtländer kann hier nicht auf dem Sender eine Diagnose stellen, weil dazu müsste er sie ja untersuchen und müsste alle ihre Werte kennen und so. Aber vielleicht, Herr Professor Vogtländer, können Sie noch mal generell etwas dazu sagen zum Zusammenhang zwischen Diabetes und einer Herzmuskelentzündung? Gibt es da Zusammenhänge? Ist das bei Diabetikern erhöht das Risiko oder wie sieht das aus?
Ja, gibt es kein Signal. Dennoch ist der Diabetiker im Rahmen einer Covid-Erkrankung gefährdeter als ein Patient, der kein Diabetes hat. Wie wir auch gesehen haben, dass Patienten, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung generell haben, gefährdeter sind, im Rahmen einer Covid-Erkrankung einen schlechteren Verlauf zu haben, als diejenigen, die keinerlei Vorerkrankungen haben. Also es gilt für den Diabetes, aber auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell.
Das heißt, hier ist der Nutzen durch die Impfung noch größer, weil man noch mehr sein Risiko vermindert.
Ganz genau so ist es, ja.
Und haben Sie denn richtige Herzbeschwerden jetzt?
Das hatte ich so sonst mal nicht ganz direkt, aber so ein Ziehen hatte ich das so beim Herzziehen sowas, die ganze Geschichte. Das ist dann, und dann geht das mal wieder mal ein bisschen weg, ne? Das ist ja nur, das hängt ja mit den Tabletten zusammen.
Ne? Ach so, das führen Sie jetzt gar nicht auf, das denken Sie liegt an Ihren Tabletten. Dann, aber Sie haben ja, sagten Sie, einen Arzt oder eine Ärztin, einen Diabetologen, der Sie regelmäßig sieht?
Ja, genau. Da muss ich auch so einen Lehrgang mitmachen. Danach essen, habe ich einen Essenplan bekommen. Dann danach zu leben, wurde das festgestellte Zucker und dann hatte ich das dann. Danach muss ich dann entsprechend, darf ich das alles essen und das andere darf ich alles essen.
Frau Sartori, darf ich mich kurz einschalten?
Ja.
Ja, insofern ist vielen Dank für den Hinweis mit dem Ziehen. Denn es ist ja so, es gibt ja viele andere Erkrankungen und man denkt, es kommt jetzt alles von der Impfung. Und realisiert nicht, dass Thoraxbeschwerden ja auch andere Ursachen haben können. Gerade bei Diabetikern ist ja eine höhere Gefährdung für das Auftreten für Herz-Kranzgefäß-Probleme vorhanden, sodass die das Symptom Brustkorbschmerz immer auch betrachtet werden muss, könnte unter Umständen eine Herz-Kreislauf-Problematik, eine Herz-Kranzgefäß-Problematik vorliegen. Also da ist wichtig zu fragen, nimmt es bei Belastung zu und in Ruhe wieder ab? Betrifft es den ganzen Brustkorb? Beim tiefen Ein- und Ausatmen bestehen da Unterschiede. Und wenn man dann sieht, das sind, wie wir sagen, atypische Beschwerden für ein Herz-Kranzgefäß-Problem, kann man schon wieder etwas entspannter sein. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich auch im Zeitrahmen, in dem die Impfung passiert, andere Krankheiten gerade bei Risikopatienten auftreten können.
Das heißt, es muss gar nicht mit der Impfung zusammenhängen, sondern es ist einfach generell, als Diabetiker sollte man sowieso immer auf sein Herz hören und auf sein Herz achten und das regelmäßig untersuchen lassen. Herr Dohmann, wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihren Anruf. Passen Sie auf sich auf.
Ich bedanke mich.
Ja, bis dann. Auf Wiederhören.
Ja.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Herzmuskelschwäche. Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir in der Sendung ist Professor Vogtländer. Bevor wir uns Ihren Fragen zum entzündeten Herzen zuwenden, wollen wir noch einen kurzen Blick auf gebrochene Herzen werfen. Denn auch seelischer Schmerz kann unserem Herzen schaden. Broken Heart Syndrom heißt das dann auf Englisch und in der Fachliteratur spricht man vom Takotsubo Syndrom. Ich bin jetzt verbunden mit einer Spezialistin für dieses Herzproblem, mit Dr. Templin Gadri von der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital Zürich. Guten Tag, Frau Dr. Templin Gadri.
Guten Tag, vielen Dank
Hallo.
Für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Gebrochenes Herz oder Broken Heart, wie man auf Englisch sagt, da denkt man sofort an Liebeskummer. Ist es denn wirklich so, dass Liebeskummer zu Herzproblemen führen kann?
Das kann durchaus passieren. Es ist so, dass oft gibt es ein emotionales Ereignis als Auslöser, zum Beispiel Liebeskummer oder der Verlust einer geliebten Person oder Mobbing am Arbeitsplatz. Und das kann eben zu akuten Schmerzen im Bereich des Brustkorbs führen. Wir nennen das so pektanginöse Schmerzen, die einhergehen mit Luftnot und Engegefühl. Und im EKG zeigen sich oft Veränderungen wie beim Herzinfarkt. Auch die Blutwerte, die Herzenzyme sind genauso verändert wie beim Herzinfarkt. Genau, und die Patienten erhalten dann eine Herzkatheteruntersuchung. Da zeigt sich aber etwas ganz Sonderbares und etwas anderes als den Herzinfarkt.
Wenn Sie jetzt sagen, das fühlt sich an oder man denkt dann an einen Herzinfarkt. Herzinfarkt, da klingeln ja die Alarmglocken. Das kann ja richtig gefährlich sein. Ist denn so ein gebrochenes Herz, so ein broken heart, kann das auch gefährlich sein?
Ja, das kann sehr gefährlich sein und zwar genauso gefährlich wie der akute Herzinfarkt. Das Herz pumpt in dieser akuten Phase nicht mehr richtig. Es kommt zu Wandbewegungsstörungen. Es können Herzrhythmusstörungen auftreten und es kann sogar zu Tod führen. Genau.
Und wie lange hält das an? Ist das dann für einen Tag oder ist das für eine längere Zeit?
Normalerweise ist es eine akute Erkrankung, wo die Beschwerden sofort einsetzen. In den meisten Fällen, wenn man die akute Phase übersteht, nach einigen Tagen, kann das Herz sich wieder normalisieren. Also die Pumpfunktionsstörung kann sich wieder normalisieren. Allerdings muss man die akute Phase erstmal überstehen.
Und wie macht man das? Wie wird denn da behandelt?
Genau, und zwar werden die Patienten stationär aufgenommen und man überwacht sie am Monitor. Also sie werden betreut von uns in der Klinik und das EKG wird angeschaut, die Herzenzyme werden nochmal kontrolliert und vorgängig wird aber eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, weil man muss ja ausschließen bei den Patienten, dass es sich nicht um einen Herzinfarkt handelt.
Wenn man das dann festgestellt hat, dass die Person an einem gebrochenen Herzen leidet, wird denn dann auch psychologisch etwas gemacht, dass man sagt, wir müssen diese Person jetzt auch aufbauen und trösten, damit das wieder besser wird mit dem Herzen?
Ja, das machen wir sehr häufig hier bei uns an der Klinik. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Patienten sehr häufig psychiatrische Komorbiditäten haben. Und bei uns in der Klinik wird das gemacht, dass wir immer, dass die Patienten mitbetreut werden von einem Psychiater und Psychologen.
Und wie groß ist die Chance, wenn das dann erkannt wird und wenn es dann behandelt wird, dass es dem Patienten oder der Patienten danach dann auch besser geht?
Also eigentlich erholt sich die Erkrankung meistens in 4 bis 8 Wochen komplett. Und wenn die akute Phase überstanden ist, dann erholen sich eigentlich fast in den meisten Fällen die Patienten alle.
Und wie häufig kommt das vor, dieses Takotsubo-Syndrom?
Ja, das ist so, dass die Häufigkeit ungefähr so 2-4% aller Patienten, die sich mit einem akuten Herzinfarkt vorstellen, die haben das sogenannte Takotsubo-Syndrom. Und bei Frauen ist die Häufigkeit sogar noch höher. Man schätzt, dass es ungefähr 8% sind aller Patientinnen, die sich mit einem Herzinfarkt vorstellen.
Das ist ja doch gar nicht so wenig. Wie groß ist denn die Gefahr, das zu verwechseln? Also ist das jetzt auch schon bekannter, dieses Syndrom unter Ärzten und Ärztinnen?
Absolut. Also in den letzten Jahren wurde intensiv Forschung betrieben und es ist eben zu einer besseren Charakterisierung gekommen. Man hat auch gesehen in den Studien, dass die Prävalenz steigend ist in den letzten Jahren. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Erkrankung häufiger jetzt vorkommt, sondern dass wir wahrscheinlich, wir Ärzte sind besser geworden in der Diagnose.
Auch großer seelischer Schmerz kann Menschen herzkrank machen. Was man heute über das Broken Heart Syndrom weiß, darüber sprach ich mit der Kardiologin Dr. Templin-Gadri vom Universitätsspital Zürich. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Interview.
Hier ist die Sprechstunde und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unseren Experten Professor Vogtländer stellen. Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Schmidt aus Heroldsberg.
Guten Morgen.
Ja.
Ich werde im Juli 81 Jahre und am 5. April 2020 bin ich an Covid-19 erkrankt. Es ging mir wirklich sehr schlecht. Ich war zwischen Leben und Tod. Ich habe mich aber dann, habe ich es überstanden. Aber es hat sich dann das Herz, der Herzmuskel entzündet und mein Hausarzt hat mich zum Kardiologen überwiesen. Und damals war das noch sehr wenig bekannt.
Ja.
Und er hat festgestellt, ich habe Herzanfälle. Das war nicht dauernd, kamen plötzlich Anfälle von Herzrasen und Herzrhythmusstörung. Wenn ich den Blutdruck gemessen habe, habe ich am Gerät immer gesehen, dass der Rhythmus gestört ist. Er hat gesagt, er hat das also vielleicht die Schulter genommen und hat gesagt, auch Herzrhythmusstörungen haben wir alle. Und ich habe dann mir selber Weißdornpräparat gekauft und habe dann alle 8 Stunden 2 Kapseln genommen. Mir ist jetzt Folgendes, ich bin jetzt dann in diesem Jahr, im Februar, nach 2 Schutzimpfungen ganz leicht wieder wahrscheinlich an Omikron erkrankt. Aber es war wirklich durch die Impfung nicht schlimm.
Ja.
Im Gegensatz zum ersten Mal. Ich habe seit ich die Karditis hatte, ein seltsames Phänomen. Immer in der Nacht, wenn ich einen Traum habe und auch wenn der Traum überhaupt nicht aufregend ist, aber dann rast das Herz wieder. Und meine Frage ist jetzt die, kann ich eben etwas tun, um meinem Herzen was Gutes zu tun?
Ja, Herr Professor Vogtländer.
Schmidt aus Heroldsberg, habe ich verstanden.
Ja, genau.
Zunächst mal Gratulation, dass Sie es dann doch gut überstanden haben. Sie waren ja dann, wie man neudeutsch sagt, First Mover, einer der Ersten, der Corona hatte im April 20. Letztlich ohne Impfung muss das gewesen sein.
Also es war noch vor der Impfung, damals gab es noch keine Impfung.
Ganz genau, und da haben Sie großes Glück gehabt, dass Sie das so stabil überstanden haben. Aber jetzt zu Ihren Beschwerden. Herzrhythmusstörungen sind Themen, die im Rahmen einer Covid-Erkrankung auftreten können. Das heißt, auch da ist der Herzmuskel oder die Herzstruktur insgesamt durch den Virus betroffen und kann zu Rhythmusstörungen generell führen. Was wir auch gesehen haben, dass Vorhofflimmern häufiger auftreten kann, muss nicht, kann häufiger auftreten. Aber auch da muss man immer sehen, dass jeder Dritte über 55 ohnehin Vorhofflimmern entwickelt. Das heißt, auch da kann eine zeitliche Koinzidenz, also kann das sozusagen zeitlich parallel auftreten, die Covid-Erkrankung und sozusagen auf der anderen Schiene der Erwerb einer Vorhofflimmerproblematik. Aber auch, wie Sie es beobachtet haben, im Rahmen einer Covid-Erkrankung kann tatsächlich eine Rhythmusstörung auftreten. Wichtig ist, dass man diese Rhythmusstörung mal einfängt, dass man versucht mittels eines Langzeit-EKGs oder es gibt ja jetzt moderne Uhren, mit denen man das EKG auch dokumentieren kann, dass man mal schaut, was das für eine Rhythmusstörung ist, unter der sie leiden. Und dann kann man ganz häufig auch medikamentös das so behandeln, dass sie das Herzrasen nicht mehr haben müssen.
Wie gefährlich ist denn eine Herzrhythmusstörung?
Da kommt es ganz darauf an, welcher Art die Herzrhythmusstörung ist. Man kann so ein bisschen generell sagen, kommen die Rhythmusstörungen aus den Vorkammern, also aus den Vorhöfen des Herzens, sind sie weniger gefährlich, als wenn die Rhythmusstörungen aus den Hauptkammern kommen, also linker oder rechter Ventrikel. Und am gefährlichsten sind sie dann, wenn sie aus der linken Hauptkammer kommen. Wobei einzelne Extrasystolen, also einzelne Fehlzündungen des Herzens, nicht ein Problem sind. Aber wenn Herzrasen besteht im Rahmen zum Beispiel einer Kammertachykardie, wie wir sagen, also einer Tachykardie, einem schnellen Herzschlag, der aus der linken Hauptkammer kommt, dann ist das prognostisch sehr wirksam, sehr bedeutsam und muss unbedingt behandelt werden.
Also eine Sache, die man doch besser nochmal abklären sollte. Herr Schmidt,
unbedingt.
Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Frage und nochmal Glückwunsch, dass Sie Covid-19 überstanden haben, aber achten Sie auf Ihr Herz. Dankeschön. Jetzt ist in der Leitung Frau Schmidt, Katrin Schmidt aus Bremen.
Ja, hallo.
Hallo, Frau Schmidt, guten Tag. Ihre Frage.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie diese Sendung machen. Meine Frage ist folgende. Ich habe im November eine sehr schwere Infektionskrankheit gehabt, die nicht Covid war. Mhm. Und habe dann als Folge davon eine unglaubliche Schwäche gehabt und bin dann ins Krankenhaus und da wurde dann eine Myokarditis diagnostiziert. Und die haben lange gebraucht, um das zu finden, also weil in dem ersten Ultraschall war das nicht sichtbar und erst nach ein paar anderen Diagnostikgeschichten, was sie nicht gemacht haben, war so eine Kernspinne, aber dann wurde das diagnostiziert. Und eine Woche später bin ich dann, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war und eine Krankschreibung brauchte, zu einem niedergelassenen Kardiologen. Und der hat es dann nicht mehr gefunden und hat dann gesagt, nee, Sie haben das nicht. Und obwohl mir gesagt wurde, ich soll das beobachten lassen, nach 3 Monaten nochmal und so. Und ich frage mich, wie das beobachtet werden kann, wenn man das gar nicht im Ultraschall sehen kann. Und also ich bin dann trotzdem noch mal 3 Monate zu einem anderen Kardiologen gegangen und die hat auch nichts gefunden. Die EKGs waren alle unauffällig und ich habe dann aber auch ein Belastungs-EKG, hat die Kardiologin dann gesagt, macht keinen Sinn, wenn sie immer noch schwach sind. Dann brauchen wir das nicht zu machen, dann kann ich das sofort sehen, dass sie schwach sind. Und meine Frage ist, was kann man tun, um es irgendwie zu, das ist jetzt 7 Monate her, ich habe immer noch Schwächeattacken. Ich habe dann gedacht, vielleicht habe ich sowas ähnliches wie Long-Covid, aber Long-andere Infektion und das Herz ist ausgeheilt. Also die niedergelassenen Kardiologen haben alle gesagt, nee, am Herzen ist gar nichts.
Herr Professor Vogtländer, unter dem Vorbehalt, dass Sie natürlich keine Diagnose stellen können hier auf dem Sender.
Die Frage ist, was ich tun kann.
Also, genau.
Sinn macht, irgendwo nochmal sich untersuchen zu lassen oder ob ich einfach nur, was Sie vorhin gesagt haben, mich aufs Sofa setzen. Ich bin einfach auch krankgeschrieben seit 8 Monaten.
Ja, Frau Schmidt aus Bremen. Also das ist eine Story, die man öfter hört. Und warum ist das alles so unklar? Weil die Myokarditis schwer zu diagnostizieren ist. Und weil ganz häufig Infektionen aller Art, Covid, aber auch andere Infektionen, wie wir sagen, zu einer Mitbeteiligung des Herz-Kreislauf-Systems, speziell des Herzens führen, ohne dass es eine schwere Herzmuskelerkrankung gibt. Und das macht das Ganze so ein bisschen diffus in der Diagnostik. Es gibt auf der einen Seite Patienten, die haben am Herzen definitiv überhaupt nichts. Wie gesagt, Beweis durch Kernspin. Und es gibt andere, die haben am Herzen doch schwerste Veränderungen. Das sind glücklicherweise nur wenige Fälle durch eine Einschränkung der Herzfunktion insgesamt. Wenn ich Ihre Geschichte höre, ist es ja offenkundig so, dass am Herzen überwiegend nichts nachgewiesen werden konnte, auch in der Akutphase. Es war wohl ein Echokardiogramm, bei dem man etwas gesehen hätte. So sagten Sie es ja, aber dann die Folge-Echokardiogramme auch unmittelbar nach dem stationären Aufenthalt hatten ja nichts gezeigt. Insofern ist bei Ihnen ausgeschlossen, dass es sich um eine schwere Variante einer Herzmuskelentzündung handelt, weil der Herzmuskel normal pumpt. Jetzt geht es darum, ist überhaupt eine Myokarditis, also eine Herzmuskelerkrankung, vorliegend, ja oder nein? Wenn in vielen Echokardiogrammen und in den Laboruntersuchungen nie was gesehen wurde, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass sie entweder keine Herzmuskelentzündung hatten und oder dass diese soweit eigentlich ausgeheilt ist nach jetzt 7 Monaten. Ich hatte vorhin das mit dem MRT gesagt, weil das ganz häufig dann, wenn Fälle sehr lange sind, alles ein bisschen unklar ist mit der Belastbarkeit. Das kann natürlich auch viele andere Gründe haben, dass man dann mittels eines MRTs die Myokarditis doch sehr gut endgültig ausschließen kann und dann auch für sie eine ganz andere sozusagen Situation besteht, wieder arbeiten zu gehen, sich mehr zuzutrauen. Man darf ja auch nie vergessen, dass sie ja 7 Monate nicht sich üblich bewegt haben. Es kommt dann auch in dieser Phase immer so zu einer Formreduktion. Das heißt, sie sind in ihrem individuellen Trainingszustand ja nicht mehr in den 7 Monaten auf dem Level gewesen, auf dem sie vorher waren. Das heißt, es kommt auch so eine Art Trainingsverlust dazu und das ist häufig schwer gegeneinander abzugrenzen. Also lange Rede, kurzer Sinn. In Summe hört sich das für mich, wenn überhaupt, nach einer sehr milden Herzmuskelentzündung an. Nachdem jetzt so viele Echokardiogramme unauffällig waren, 7 Monate vorbei sind, ist das Vorliegen einer wesentlichen Herzmuskelerkrankung sehr unwahrscheinlich. Falls es weitere Diskussionen gibt, kann das MRT entscheiden, ob überhaupt eine Myokarditis vorgelegen hat und oder ob jetzt noch Restzustände zu sehen sind. So würde ich das mal beantworten.
Frau Schmidt, dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass vielleicht demnächst Sie schon ein Bild bekommen von Ihrem Herzen, das zeigt, Sie können jetzt langsam wieder aktiv werden und dass die Zeit der völligen Ruhe und auf dem Sofa sitzen vorbei ist. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute. Frau Kehbein, Frau Elvira Kehbein.
Ja.
Aus Uelzen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ich habe auch infolge eines Infektes starke Herzbeschwerden bekommen Anfang Februar. Das hielt ungefähr 4-5 Wochen an. Ich werde behandelt jetzt gegen Bluthochdruck und Extrasystolen. Ich habe eine leichte Herzmuskelverdickung. Ich habe aber zusätzlich bis heute einen ziehenden, stechenden Schmerz bei Belastung. Ich habe Kurzatmigkeit weiterhin. Ich bin relativ schmerzfrei im Ruhezustand. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen ähnlich wie bei der Frau Schmidt. Ich möchte eigentlich wissen, darf ich mein Herz bis an die Schmerzgrenze belasten, beziehungsweise wie weit darf ich mich heute anstrengen?
Ja, Frau Kehbein, es ist in der Tat jetzt ja schon 3-4 Monate zurückliegend, dass Sie den Infekt hatten, haben eine Risikokonstellation mit Bluthochdruck und haben Beschwerden, die bei Belastung offenkundig mehr werden und in Ruhe weniger sind. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Bei einer solchen Symptomkonstellation muss man immer daran denken, dass gemäß dem Motto Häufiges ist häufig, eine Herzkranzgefäßproblematik vorliegt. Das heißt, die Herzkranzgefäße, das sind ja so ein wenig die Benzinleitung für den Herzmuskel, die können sich verengen im Alter bei Vorliegen von Risikofaktoren und auch ganz genau zu diesen Beschwerden führen. Es kann durchaus sein, dass das einer Angina pectoris entspricht. Auch für Sie klare Empfehlungen, stellen Sie sich beim Kardiologen vor und bitten Sie darum, dass die Herz-Kranz-Gefäß-Situation geklärt wird, weil wenn diese normal ist, können Sie wieder ganz normal Ihren täglichen Belastungen nachgehen. Sollte sich da aber eine Verengung zeigen, ist das die Ursache für die Beschwerden und das hat dann möglicherweise mit dem Infekt gar nichts mehr zu tun.
Ich war beim Kardiologen, daher kommt ja die Diagnose auch mit der Herzmuskelverdickung. Und ich nehme an, dass die Herzkranzgefäße untersucht worden sind. Was für mich einfach nicht logisch ist, ist dieser im Grunde Belastungsschmerzen. Weil man immer sagt, Bluthochdruck, man spürt nichts, nach dem Motto, die Extrasystolen sind harmlos. Ja, aber ich bin total leistungsgemindert auch und habe eben wirklich starke ziehende, stechende Schmerzen.
Bei Belastung, das ist trotzdem ein Alarmsignal, ist ein Herzkatheter oder eine Computertomographie der Herzkranzgefäße gemacht worden bei Ihnen?
Nee.
Dann sollte man das vielleicht sich nochmal überlegen, dass man das zumindest ausschließen kann. Weil wenn da etwas wäre, das ist für die Prognose sehr bedeutsam. Wenn da nichts ist, kann es immer noch sein, dass wenn der Blutdruck nicht perfekt eingestellt ist, dass das bitte Grund ist. Aber zuvor würde ich, so wie Sie es schildern, schon meinen, dass man die Herzkranzgefäße sich einmal anschauen sollte, dass man sicher ist, dass da nichts vorliegt.
Frau Kebein, dann versuchen Sie, diese Untersuchung zu bekommen. Wir hoffen, dass Sie da bald möglichst einen Termin bekommen und das dann für sich abklären können. Und dann vielleicht auch, das ist ja auch eine Erleichterung, wenn man weiß, was das Problem ist. Vielen Dank für Ihre Frage und alles Gute für Sie. Gute Besserung auch. Wir haben ganz viele Mails auch bekommen. Wir können hier nicht alle klären auf dem Sender, aber ich habe eine bekommen von jemandem, der sagt von sich selber, dass er chronisch unter Essstörungen leidet und deswegen auch Eisenmangel hat und Vitamin D-Mangel und B12-Mangel. Also wirklich, es muss eine schwere Essstörung sein. Und die Frage ist, können jahrelange Mangelzustände irgendwann auch zu einer Schädigung des Herzmuskels führen? Herr Professor Vogtländer.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Und zwar ist die Prognose bei Patienten, die eine relevante Essstörung haben, also auch eine Anorexie, das ist ja bei Mädchen häufiger oder jungen Damen, dann kann es am Ende dazu kommen, wenn ein ganz kritisches Untergewicht auftritt, dass tatsächlich der Herzmuskel für sozusagen den Kreislauf, für das Aufrechterhalten des Kreislaufes bildlich gesprochen, beginnt abgebaut zu werden. Und das führt im ersten Schritt, das sieht man, zu einem Absenken der Herzfrequenz, aber dann tatsächlich auch zu richtigen kardialen Problemen. Also das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Und wenn ich die anderen Angaben höre, liegt tatsächlich eine kritische Essstörung vor. Und auch ganz unabhängig vom Herzen ist da eine, so schwierig das ist, eine ganz intensivierte Behandlung erforderlich, weil die Prognose ist dann, wenn tatsächlich das Herz mitbeteiligt ist, noch mal sehr viel deutlicher schlechter, als die schlechte Prognose ohnehin schon ist. Also ganz kritische Situation, unbedingt in Hände begeben, zu denen man Vertrauen hat, aber darum wissen, dass das tatsächlich schwierige und kritische Zeichen sind.
Wo wir jetzt gerade beim Thema, das ist ja nun eine anscheinend wirklich ausgeprägte, schwere Mangelernährung. Sie sagten schon, vielleicht wirklich auch diese Essstörung, die langjährige. Wie ist das denn normalerweise mit der Ernährung? Kann ich durch eine bestimmte Ernährung dann auch meinem Herzen etwas Gutes tun, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit einer Herzmuskelentzündung auf dem Sofa sitze? Sollte ich da irgendwas beachten, irgendwas mehr oder weniger essen?
Ja, also das ist mehr so eine, allgemein, dass man sich letztlich vernünftig ernährt, ausgewogen. Und dann, wenn eine Herzschwäche vorliegt, ist immer der Flüssigkeitshaushalt ein Thema, dass man eben nicht zu viel trinkt. Aber in aller Regel ist ja die Herzmuskelentzündung, die nicht im Krankenhaus behandelt wird, nicht damit vergesellschaftet, dass tatsächlich eine eingeschränkte Schränkung der Kammerfunktion besteht. Am langen Ende gibt es keine ganz speziellen Ernährungstipps für die Herzmuskelerkrankung. Pragmatisch vernünftige Ernährung, wie sonst auch. Anders ist das natürlich dann, wenn Herz-Kreislauf-Probleme bestehen, dann sollte schon eine risikoarme oder eine Ernährung erfolgen, die die Risikofaktoren bedenkt. Das heißt, bei Hochdruck, kochsalzarm, bei Hypercholesterinämie, cholesterinarm. Und bei den Patienten, die keine Herzmuskelentzündung haben, ist Bewegung ein wichtiger Punkt. Bei den Patienten, die eine Herzmuskelentzündung haben, die nicht so sehr ausgeprägt ist, sollte, und das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, die Bewegung nicht auf Null gefahren werden, sondern man muss dann sagen, es sollte eben kein richtiger Sport gemacht werden. Spazieren gehen und diese Dinge ist in aller Regel gut möglich.
Das ist ja auch nochmal wichtig, nicht, dass, dass man wirklich das zu wörtlich nimmt und dann nur noch auf dem Sofa sitzt, dann bauen ja auch Muskeln ab, ne?
Ganz genau. Dann kommen andere Effekte dazu, die das Krankheitsbild sozusagen perpetuieren und die Schwäche dann häufig gar nicht mehr die ursprüngliche Herzmuskelentzündung ist, sondern einfach dieser Formverlust.
Herzmuskelentzündung, das war unser Thema heute. Vielen Dank, Herr Professor Vogtländer, an Sie für all die Antworten und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Ihre Anregungen. In unserer nächsten Sprechstunde am kommenden Dienstag geht es dann um das Thema Versorgung mit Hilfsmitteln, von Rollator bis Prothese. Mein Name ist Christina Satori, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.